Ich freue mich jedes Mal wieder neu, wenn wir diesen Gottesdienst zusammen feiern. Und schön, dass du heute auch wieder dabei bist, denn wir starten mit unserer neuen Serie Leitplanken. Wir alle wissen, was eine Leitplanke ist. Leitplanken, das ist ein System, das verhindern soll, dass Fahrzeuge in eine gefährliche Situation geraten oder in einen unzulässigen Bereich hineinfahren. Wenn du mal so überlegst, wo du Leitplanken schon mal erlebt hast, dann fallen mir als erstes Brücken ein. Wenn du auf der A6 von Nürnberg nach Amberg fährst, da wird gerade eine Brücke zur Hälfte abgerissen und alle Spuren über ein Brückenteil geleitet. Und da sind Leitplanken und die sind tatsächlich da, damit die Autos nicht runterfahren von der Brücke versehentlich. Dann gibt es Leitplanken am Mittelstreifen, die schützen dich vor dem Gegenverkehr. Und es gibt Leitplanken auch in Kurven oder bei unerwarteten Veränderungen oder Gefahrenstellen. Und auf einer Heimreise aus dem Urlaub war ich so dankbar, dass genau an so einer Stelle eine Leitplanke war. Wir waren auf der Heimfahrt von unserem Frühjahrsurlaub und erlebten gerade an dem Morgen, wo wir abfahren wollten, nochmal einen Wintereinbruch mit Schneefall. Aber wir mussten fahren, das Auto war gepackt mit der gesamten Familie und noch einem Säugling dabei. Und wenige Kilometer von unserem Ferienhaus weg kommt das Auto ins Rutschen und ich höre nur noch meine Tochter schreien, weil sie dachte, wir stürzen jetzt mit dem gesamten Auto den Abhang runter. Das Auto kam auf die Gegenfahrbahn und begann sich dann gefährlich dem Abhang zu nähern. Und genau an dem Augenblick, wo wir dann an die Kante der Straße kamen, war dort eine Leitplanke, sodass sich das Auto hinschlenzen konnte. Wir haben uns zwar die gesamte Seite beschädigt und der Schaden war groß, aber wir als Familie wurden nicht beschädigt und das Auto wurde nur so stark beschädigt, dass wir tatsächlich auch noch die ganze Heimreise mit dem beschädigten Auto antreten konnten. Also Leitplanken tun zwei Dinge. Sie leiten dich und sie beschützen dich. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich über Leitplanken nachdachte, Leitplanken werden nicht in den Gefahrenbereich schon gestellt, sondern sie werden noch auf den Bereich gestellt, wo du eigentlich noch sein könntest. Also Leitplanken sind in der Regel noch auf der Straße, nicht erst im Graben. Wenn es auf der Brücke keine Leitplanken gäbe, dann könntest du natürlich näher an den Rand fahren. Und du kennst diese Autobahn. Die Brücke. Jedes Mal mag ich gar nicht so richtig dicht an die Leitplanke fahren und schon gar nicht runtergucken, weil in diesem Fall ist es tatsächlich so, du willst gar nicht so dicht an den Rand fahren, schon gar nicht in die Nähe der Leitplanke kommen, weil danach stürzt du wirklich dann, keine Ahnung was, wie viel Meter in die Tiefe. Und niemand bezweifelt, und du würdest das auch nicht in Zweifel ziehen, dass es sinnvoll ist, Leitplanken in einer Sicherheitszone zu platzieren, dort, wo du tatsächlich theoretisch noch sein könntest, aber wo es schon gefährlich wird. Und diese Leitplanken, und so haben wir das ja auch erlebt in unserer persönlichen Erfahrung mit diesem Unfall, die Leitplanken sind dazu da, um den Schaden zu minimieren. In unserem Fall hätte sich das Auto überschlagen, wir hätten uns alle in diesem Auto erheblich verletzt, das Auto war super schwer gepackt, wir waren voll gesessen mit ganz vielen Personen in dem Auto und wir hatten zu allem Überfluss noch einen Säugling an Bord und es hat geschneit und wir waren auf der Gegenfahrbahn, also maximale Katastrophe. Und diese Leitplanke, in die wir hineingerutscht sind, die genau an dem Ort war, wo wir sie gebraucht haben, davor und danach waren keine Leitplanken, da war es aber auch nicht gefährlich, die haben uns davor bewahrt, dass wir größeren Schaden erlitten haben. Also sie haben unseren Schaden minimiert. Aber die Autobahn oder die Straße oder die Landstraße oder wo auch immer diese Leitplanken platziert sind, ist nicht der einzige Ort, wo wir Leitplanken brauchen. Wir brauchen Leitplanken und deswegen haben wir dieses Thema gewählt. Wir brauchen Leitplanken auch in unserem Leben. Denn das große Bedauern in deinem Leben, das hätte vermieden werden können, wenn du dir möglicherweise finanzielle oder moralische oder beziehungsmäßige oder berufliche Leitplanken errichtet hättest. Wenn du dir vorher klar gemacht hättest, was sind meine Prinzipien, was sind meine Werte, nach welchen Standards möchte ich leben und handeln und wo ist die Grenze, die ich nicht überschreiten will. Vielleicht hättest du dir auch Menschen in dein Leben vielleicht hinein bitten können, die dich in dieser Situation, wenn du gerade im Fragen bist, soll ich da noch einen Schritt weiter gehen, die dich einfach beraten und sagen, halt, stopp, das ist keine gute Idee mehr, geh keinen Schritt weiter, da stürzt du ab. Gut, zurückblicken nutzt uns nichts. Die Vergangenheit ist Geschichte, aber wir können aus der Vergangenheit ja lernen und deswegen sind wir heute hier auch zusammen. Du kannst aus den Fehlern, die du in der Vergangenheit gemacht hast, für die Zukunft lernen und das ist das Schöne jetzt an dieser Serie, zukünftiges Bedauern vermeiden, wenn du beispielsweise am Ende dieser Predigt für dich entscheidest, okay, das macht total Sinn, ich werde mir Gedanken machen und ich werde in meinem Leben in bestimmten Bereichen Leitplanken aufstellen. Das Problem allerdings ist, dass wir in einer Kultur leben, wo sowas überhaupt schlecht angesehen ist und überhaupt nicht ermutigt wird. Keiner sagt, du solltest dir massive Grenzen setzen, die dich dann bewahren vor größeren Fehlern, sondern man begnügt sich eher damit, dass man Striche hinmalt oder irgendwelche grauen Linien, grauen Zonen. Also so, mit anderen Worten, du musst verantwortungsvoll trinken oder was die Sexualität betrifft, warte eben, bis du bereit bist oder schau halt, dass du nicht so viele Schulden machst und versuche irgendwie deine Schulden zu konsolidieren oder was ich auch immer wieder höre, ist, höre auf dein Herz. Also wir leben in einer Kultur, und das musst du dir bewusst machen, auch wenn du diese Predigt heute hörst, wir leben in einer Kultur, die Leitplanken im Grunde missbilligen. Die sagen, Leitplanken schränken ein, Leitplanken sind von gestern, Leitplanken brauchen wir eigentlich nicht, wir brauchen Freiheit. Aber wenn du dann in den Graben gefahren bist, dann erlebst du gerade die Gegenseite dieser Kultur, dann wirst du beschämt, dann wirst du verspottet, wenn du finanziell abstürzt, weil du einfach Dinge getan hast, von denen du genau weißt, dass sie dich ins Verderben führen, dann wirst du aber alleine gelassen mit deinem Schaden, wenn du moralisch versagt hast, wenn du mit deiner Ehe im Graben gelandet bist, dann wirst du beschämt, dann wirst du verspottet, dann zeigen Menschen mit Finger auf dich. Also wenn du dich für Leitplanken entscheidest, wenn du sagst, ich werde mir klar, was sind meine Werte, was sind meine Grenzen, wie weit will ich gehen, das ist eine Entscheidung, die du für dich persönlich treffen kannst, wofür du natürlich die volle Verantwortung trägst, die dir auch niemand abnehmen kann, dann wirst du möglicherweise dafür nicht gefeiert, möglicherweise sogar dumm angesehen, aber du musst im Rückblick weniger bereuen. Also das mit den Leitplanken ist aber auch keine wirklich neue und keine originelle Idee, denn die hebräische Bibel, der erste Teil der Bibel, die du vielleicht im Schrank stehen hast, und das Neue Testament sprechen genau diese Dynamik an. Paulus, dieser fantastische Apostel, der von Gott so viel Offenbarung bekommen hat, der schreibt einen Brief an die Epheser und in diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus, hat er gerade ein paar Warnungen ausgesprochen. Er warnt die Gemeinde vor einer Reihe von Dingen, gegen die wir möglicherweise auch sind. Habgier zum Beispiel, dass du immer nur an dich denkst und immer nur mehr haben möchtest und dich in das Zentrum stellst und dich in allen Fällen vordrängelst und immer mehr aufhäufst. Oder ehezerstörende Unmoral, Treulosigkeit oder Unehrlichkeit. Vor solchen Dingen warnt er die Gemeinde und er warnt sie davor. Er sagt, das hat natürliche und aber auch weitreichende Folgen dieser Verhaltensweisen. Wenn du das machst, dann hat das tiefgreifende Konsequenzen. Es zerstört Beziehungen. Und vielleicht sagst du, ja, das stimmt. Also das finde ich auch nicht gut. Ich finde Leute, die habsüchtig sind, und ich finde Leute, die Ehen zerstören, und ich finde Leute, die sich in anderer Weise so verhalten, das finde ich auch nicht erstrebenswert, möchte ich auch nicht tun. Aber es ist wirklich schwer, so gut zu sein. Es ist schwer, auf diesem Weg zu bleiben und nicht in den Graben zu fahren. Und dann sagt Paulus, ich gebe dir noch ein paar Hinweise. Und jetzt sind wir in diesem Brief im 5. Kapitel und im 15. Vers, wo er sagt, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Dieses Bild finde ich besonders lustig, weil ich habe da so einen Menschen vor Augen, der einen kleinen Garten hat und einen großen Hund. Und Paulus sagt zu ihm jetzt, wenn du in deinen Garten gehst, schau, pass auf, wo du hintrittst. Gib sorgfältig Acht, wie du dich durch den Garten bewegst, wenn du deinen Hund in den Garten lässt. Schau dich um, achte darauf, wo du hintrittst. Das ist das, was Paulus sagt. Sei sorgfältig, sei nicht leichtsinnig. Schau dich um, schau voraus, schau zurück. Überlege genau, was du tun möchtest. Und dann sagt er, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch kluge, klug und weise. Verhaltet euch klug. Und ich habe schon mal eine Serie darüber gepredigt, was wäre weise. Vielleicht möchtest du in unserer Mediathek oder auf unserer App mal nachschauen. Da gibt es diese Serie, was wäre weise? Gute Frage heißt die Serie, glaube ich. Da habe ich schon gesagt, die Weisheit ist eine viel bessere Entscheidungsgrundlage und vielleicht das Angebot, das das Neue Testament dir macht, als zu fragen, ist das gut oder richtig, ist das richtig oder falsch, was ich tue. Denn in manchen Fällen kann man das gar nicht so beantworten, ist das jetzt richtig oder ist es falsch, sondern du müsstest vielmehr dir die Frage stellen, ist das weise, das zu tun? Ist das weise im Hinblick auf meine Zukunftspläne, dass ich das jetzt mache? Ist das weise im Hinblick auf der Vergangenheit, aus der ich herauskomme? Beispielsweise, wenn du gerade aus einer zerbrochenen Beziehung herausgetreten bist, ist es weise, sich sofort wieder in eine neue Beziehung, auf eine neue Beziehung einzulassen? Oder ist das weise, gemessen an deiner Situation, in der du gerade jetzt bist, das zu kaufen, diese Entscheidung zu treffen, diese Reise anzutreten, diese Ausbildung zu machen? Was ist weise? Wenn du dir diese Frage stellst, kommst du schon gedanklich sehr, sehr viel weiter und kommst in einen Bereich hinein, der dir möglicherweise hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen und nach vorne zu entwickeln. Und dann sagt Paulus, mach den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Wörtlich könnte man sagen, löse deine Zeit sorgfältig ein. Du hast Zeit bekommen, das ist dein Leben. Und diese Zeit, die darfst du benutzen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du zurückblickst, dass du dir wünschst, dass du nicht deine Zeit für das oder das verschwendet hättest. Dass du nochmal zurückgreifen könntest und die Zeit zurückholen könntest, zurückdrehen könntest, wo du sagst, Mensch, das hätte ich doch gerne, da hätte ich doch die Zeit gerne für was anderes benutzt. Denn Paulus sagt, wir leben in einer schlimmen Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das heißt also, die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit, in der wir uns es nicht leisten können, unvorsichtig zu sein. Wir müssen defensiv fahren. Wir müssen das, was dir vielleicht dein Fahrlehrer ans Herz gelegt hat, als er gesagt hat, du, pass mal auf, achte auf die anderen. Du bist im Verkehr nicht alleine. Achte auch auf die anderen. Achte auf die Straße. Achte auf die Kurve. Achte auf die Böschungen. Achte auf den Wegrand. Kannst es dir nicht leisten, unvorsichtig zu sein. Es geht alles viel zu schnell und dann kommt eins zum anderen und du bist im Graben. Und dann ist das Bedauern groß. Und er ermahnt regelrecht seine Leser, und vielleicht bist du auch eine dieser Leser heute, lass es daher nicht an nötiger Einsicht fehlen. gehe nicht so an das Leben heran, als ob die Ereignisse isoliert vonstatten gehen, als wenn das nicht irgendwie alles zusammenhängt, als wenn nicht das eine mit dem anderen verbunden ist und aufeinander aufbaut, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Lernt zu verstehen. Lerne zu verstehen. Das ist eigentlich so, wenn ich es richtig höre, ein Befehl. Stell dich dem. Hör auf, dich selbst zu täuschen. Du weißt doch, was du tun musst, um sicherzustellen, dass du tust, was du tun sollst. Im Grunde weißt du es. Im Grunde weißt du es ganz genau. Und vielleicht möchtest du dir heute auch einen Ruck geben und sagen, ja, ich nehme heute neu die Verantwortung für mein Leben. Ja, ich weiß eigentlich ganz genau, was richtig ist. Ich weiß ganz genau, was ich tun soll. Und ich will das heute entscheiden und ich will das heute tun. Du weißt ganz genau, wo du am Rand der Katastrophe tanzt. Du hattest schon einige beinahe Zusammenstöße. Und dann führt eins zum anderen und dann ist das Gejammer groß. Die Leitplanken sind für uns ein Diener, sind für uns positiv, die sollen uns helfen, die sollen uns bewahren, sie sollen uns Weisheit geben. Und weise Menschen erkennen das auch an. Weise Menschen sagen, ja, ich bin nicht sauer, dass da jetzt eine Leitplanke im Weg ist, sondern ich sage, Gott sei Dank ist da eine Leitplanke gewesen. Gott sei Dank ist dieser Fahrfehler oder diese Situation so glimpflich ausgegangen. Oftmals ist es so, gerade auch jetzt, wenn wir so alleine sind und wenig Kontakte haben, dass man da auch für sich unter Druck gerät, dass man vielleicht auch Grenzen überschreitet, die man so nicht überschritten hätte. Natürlich ist es besser, wenn man in einer Kleingruppe ist. Natürlich ist es besser, wenn man Freunde hat. Natürlich ist es besser, wenn man gemeinsam unterwegs ist, wenn man gemeinsam versucht zu verstehen, was will Gott eigentlich von mir? Was ist, wie soll ich mein Leben leben, wenn wir uns gegenseitig zur Seite stehen? Und dann sagt Paulus etwas Bemerkenswertes in Vers 18, trinkt euch keinen Rausch an. Also damals war Wein ein sicheres Getränk. Wasser war nicht sicher. Wein konnte dich betrunken machen, Wasser konnte dich krank machen und umbringen. Also insofern war das Wasser schon eine bessere Option und verdünntes, mit Wasser verdünnter Wein war dann auch ein Grundnahrungsmittel. Aber er will ja nicht eigentlich über Wein reden, weil die Leute ja auch damals Wein getrunken haben, wie gesagt, weil es besser war, als Wasser zu trinken, sondern er sagt, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu. Fällt dir irgendjemanden ein? Jemand ein? Kommt dir irgendjemand in den Sinn? Kennst du jemanden, wo du dir wünschst, dass diese Leitplanke da gewesen wäre? Wie wäre dein Leben anders gelaufen, wenn dein Vater, deine Mutter nüchtern geblieben wären? Wie wäre dein Leben anders gelaufen, wenn dein Ehepartner nicht suchterkrankt wäre und nicht sich permanent einen Rausch angetrunken hätte? Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu, das hat Konsequenzen, das hat Auswirkungen, das hat negative Auswirkungen in deinem Leben und im Leben der Menschen, die um dich herum sind, im Leben deiner Kinder, im Leben deiner Enkelkinder, im Leben der Menschen, die in deinem Umfeld sind. Das Problem mit dem Rausch ist das, wozu es führt. Ein Rausch ist eigentlich eine Leitplanke, aber für manche ist es schon das Ziel, für manche ist es schon das große Ereignis. Und das ist so lange vielleicht lustig, bis die Frau geschlagen wird. Es ist so lange lustig, bis ein Autounfall passiert, der hätte so vermieden werden können. Es ist so lange lustig, bis ein Jugendlicher nicht mehr aufhören kann mit dem Trinken. Also die Frage an der Stelle ist jetzt auch nicht, ist es Sünde, sich zu betrinken? Diese Frage stellt sich gar nicht, sondern die Frage müsste man anders formulieren, ist das weise, ist es klug, sich zu betrinken? Und dann ist die Antwort klar die, nein, es ist töricht, es ist dumm, es führt zu Konsequenzen, die man nicht kontrollieren kann. Und dann sagt Paulus, und das ist jetzt der ganze Satz dieses 18. Verses, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Also dieser Rausch, dieses Überschreiten der Grenze führt zu einem Genuss, der aus dem Verlust der Selbstbeherrschung resultiert. Und die Leitplanken sollen uns aber davor bewahren, dass wir die Kontrolle unseres Lebens an jemanden anders oder an etwas anderes abgeben. Mach das nicht. Gib die Kontrolle deines Lebens nicht ab, sondern nimm die Kontrolle neu, wenn du sie schon abgegeben hast oder dich überlegst, ob du das tun willst oder dir gerade bewusst wird, dass du das vielleicht im Begriff bist zu tun. Nimm die Kontrolle deines Lebens neu. Treff Entscheidungen heute ganz klar für dein Leben. Und dann sagt er, lasst euch viel mehr. Und ich finde das spannend, was er jetzt sagt. Und wenn du uns zuschaust und du folgst Jesus noch nicht nach, dann ist alles das, was ich bisher gesagt habe, in jedem Falle gültig für dich. Aber jetzt greift Paulus nach seinem Glauben. Jetzt bezieht sich Paulus auf die Wahrheit, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und dir neues Leben gegeben hat. Und dass dieser Jesus Christus jetzt dich ruft und sagt, folge mir nach. Jetzt öffnet er eine ganz neue Tür, und zwar die Tür der Gnade. Eben hat er noch gesagt, errichte Leitplanken. Und dann jetzt sagt er, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten, sondern lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Das Neue Testament lehrt ja, dass der Geist Gottes, Gott selber, sich in unserem Gewissen niederlässt, Wohnung macht, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, dann sagt Jesus, ich lasse dich nicht alleine. Du brauchst jetzt auch nicht mehr, du brauchst auch jetzt nicht mehr nach Regeln in Anführungsstrichen zu leben, sondern ich selber möchte dich leiten. Ich selber möchte dir den Weg zeigen. Ich selber möchte in deinem Gewissen dir jetzt zeigen, was du tun sollst. Ich möchte dir helfen und deine Entscheidungen leiten. Der Heilige Geist möchte jetzt so eine Leitplanke für dich sein. Er möchte dir Schutz und Hilfe werden. Paulus hat das in einem anderen Brief nochmal so richtig schön auf den Punkt gebracht. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht wichtig für dich, dass du das hörst. Deswegen nehme ich es jetzt einfach hier mit hinein. Im Brief an die Galater, das ist der Brief vor dem Epheserbrief, im 5. Kapitel, Vers 16, sagt Paulus, was will ich damit sagen? Was will ich damit sagen, dass du dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum geben sollst? Also was will ich damit sagen, sagt Paulus, lass den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Lass den Geist Gottes dein Verhalten bestimmen. Frag nicht mehr, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern frage den Heiligen Geist, frage den Vater. Du kannst mit ihm reden, so wie du mit dem Vater und mit Jesus redest. Der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Er ist mit dir, er ist bei dir. Du kannst ganz direkt mit ihm reden, kannst sagen, Heiliger Geist, was hältst du davon? Denkst du, ist das gut? Sollte ich das machen? Lass dein Verhalten bestimmen vom Heiligen Geist, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur, also das, was du tun möchtest, dieser Genuss an dem zügellosen Verhalten beispielsweise, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, kann es vielleicht ein bisschen unruhig werden, weil der Heilige Geist sagt, mach das nicht. Und deine eigene Begierde sagt, doch, das will ich machen. Und der Heilige Geist sagt, nein, das ist keine gute Idee. Und deine eigene Begierde sagt, aber das wäre doch so lustvoll. Und der Heilige Geist sagt, aber überleg mal die Konsequenzen und was das alles führen kann. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wenn du dich vom Geist Gottes führen lässt, dann tust du von Herzen das, was Jesus möchte, dann folgst du ihm nach. Und dann geht es nicht mehr darum, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern es geht ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene, um eine Beziehung zu Jesus. Und deswegen ist unsere Vision auch die Vision unserer Gemeinde. Wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Wir wollen nicht so viele Menschen wie möglich mit Leitplanken versorgen. Wir wollen nicht so viele Menschen wie möglich mit Regeln versorgen. Wir wollen nicht so viele Menschen wie möglich einengen, sondern wir wollen so viele Menschen wie möglich mit dieser Gnade in Berührung bringen, die in Jesus Christus ist, und in diese Beziehung zu Jesus Christus einladen, dass sie darin wachsen, damit ihr Leben gelingt. Und dann brauchst du keine herkömmlichen Leitplanken mehr. Dann brauchst du keine herkömmlichen Regeln mehr, weil dann hast du etwas, was viel höher ist, was da drüber steht, was dich viel klarer leitet. Und ich hatte schon überlegt, dann im Vers 19 führt Paulus jetzt dann den ganzen Katalog von Dingen an, und ich hatte überlegt, ob ich das vorlesen soll, aber dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Warum sollte man nicht jetzt einfach mal das, so wie Paulus das geschrieben hat im Galaterbrief, einmal mal so vorlesen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schockierend ist. Also ich mute dir das jetzt einfach mal zu, Vers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Also wenn du sagst, Leitplanken, scheißegal, Regeln, scheißegal, ich mach, was ich will. Also, der Katalog. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und es tut mir wirklich leid, selbst im Griechischen heißt das, was ich jetzt hier gerade auf Deutsch gesagt habe, genau das, was es auf Deutsch heißt. Also auch die Übersetzung, wenn du auch auf den Urtext zurückgehen würdest, ist Feindseligkeit, Feindseligkeit, Streit, Streit, Eifersucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, das ist alles, das kommt alles aus deiner Natur. Aber wenn du jetzt dem Geist Gottes folgst, wenn du ihm Raum gibst, wenn du ihm erlaubst, Leitplanke in deinem Leben zu sein, dich zu leiten auf dem richtigen Weg, dann heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und ein Wort, das ich besonders gerne mag, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Das möchte der Heilige Geist in deinem Leben wirken, wenn du es zulässt, wenn du es ihm erlaubst. Und gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden, denn du erfüllst das Gesetz. Du erfüllst diese Regeln, du bleibst auf der Spur, du bleibst auf der Autobahn, du fährst nicht in den Graben, weil du ein anderes Navigationsgerät hast, eine andere Leitung hast, die dich hält, die dich davor bewahrt, abzukommen vom Weg. Und dann sagt er, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, also das setzt er voraus, wenn du dieses neue Leben noch nicht hast, dann magst du vielleicht gerade, wir blenden das im Chat ein, magst du vielleicht gerade sagen, ja, also das neue Leben habe ich noch nicht, das würde ich gerne haben, dann klickst du einfach auf den Knopf, das würde ich gerne haben, und dann kannst du auch, lass für dich beten, anklicken, und dann sind Freunde von uns einfach da, die mit dir beten können. Also du kannst dann in diesem persönlichen Gebetsraum sein und mit jemandem beten und einfach erfahren, wie freundlich und gut Jesus zu dir ist. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt, mit jeder Radumdrehung, wollen wir uns von diesem Geist bestimmen lassen. Und dieser Heilige Geist, das ist ein ganz sanfter Geist. Er klopft auf dein Gewissen ganz sanft. Er schreit dich nicht an, sondern er sagt nur ganz sanft, Uhu. Er ist dein Freund. Er ist der, der es gut mit dir meint. Es ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und er möchte, das ist die größte Freude, die der Heilige Geist hat, er möchte, dass du heil am Ziel ankommst. Also, die Überschrift aus diesem Abschnitt im Epheserbrief heißt Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der ganze Text zusammenhängend, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug und weise. Macht den bestmöglichen Gebrauch aus eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu. Als Beispiel. Hat Konsequenzen, zügellosem Verhalten. Sondern lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Lass mich vom Geist Gottes erfüllen. Wie mache ich das? Und natürlich wären jetzt die Kleingruppen hilfreich und natürlich wäre es schön, wenn ich sagen könnte, du, geh doch nächstes Mal in deine Kleingruppe, besprech das mit den Freunden in der Kleingruppe und lass für dich beten. Aber ich verstehe, dass diese Möglichkeit im Augenblick in der Form nicht gegeben ist. Also will ich dir eine andere Möglichkeit aufzeigen. Vor einigen Jahren, das ist schon bestimmt 20 Jahre her, habe ich einen jungen Mann begleitet, der eine Haftstrafe antreten musste, 2 Jahre lang. Und er hat sich einige Tage, bevor er die Haftstrafe angetreten hat, für Jesus Christus entschieden. Er hat dieses neue Leben bekommen. Er hat um dieses neue Leben gebeten. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. Und so bin ich zur Gefängnisseelsorge gekommen. Und da konnte ich ihn natürlich nicht alleine lassen und habe ihn Woche für Woche besucht. Und dieser junge Mann, das war ein gewalttätiger junger Mann. Das war einer, der, wo du richtig gespürt hast, dass seine eigene Natur ihn in diese ganzen Schwierigkeiten gebracht hat. Da ist Alkohol dabei gewesen, da ist Raub dabei gewesen, da ist Diebstahl dabei gewesen und Körperverletzung, das volle Programm. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre das, wenn er im Gefängnis jetzt in Zukunft sein Verhalten vom Heiligen Geist bestimmen lassen würde. Weil ich konnte ihm natürlich sagen, du hör mal, du sollst keine Leute hauen, du sollst niemanden bestehlen, du sollst auch keine Autos stehlen, du sollst auch keine Autos kaputt machen, du sollst keine Drogen dealen, du sollst alles das nicht machen. Aber dann sagte er, ja, habe ich aber doch gemacht. Das hat mich jetzt in diese Schwierigkeiten gebracht. Und dann habe ich ihm im Wesentlichen genau das erzählt, was ich dir jetzt erzählt habe. Allerdings in einem sehr viel ungemütlicheren Raum. So ein Besprechungsraum im Gefängnis hat einen Tisch, 2 Stühle und kahle Wände und eine verschlossene Tür, Gitterfenster. Habe ich ihm vom Heiligen Geist erzählt und habe gesagt, Michael, du musst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Sonst wirst du hier im Gefängnis auch nicht glücklich. Jetzt, wo du dein Leben Jesus anvertraut hast, jetzt, wo du ihm nachfolgen möchtest, hilft es nichts, dass du dir Regeln auferlegst, die du dann doch nicht halten kannst und im nächsten Augenblick haust du einem deiner Mitgefangenen wieder eine in die Fresse oder es passieren schlimmere Dinge. Und dann habe ich gedacht, da war ich kurz davor, dass ich dachte, jetzt bete ich mit ihm. Und da dachte ich, nein, das mache ich nicht. Und vielleicht ist diese Erfahrung deshalb so kostbar, weil ich sie jetzt heute mit dir teilen kann, weil wir jetzt auch hier nicht unmittelbar miteinander beten können. Da habe ich gesagt, Michael, du gehst jetzt auf deine Zelle Und du überlegst dir nochmal, was ich dir alles erzählt habe. Und wenn du das haben möchtest, dann bittest du den Vater um den Heiligen Geist. Dann bittest du, lieber Vater, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte mich in Zukunft vom Heiligen Geist, von deinem guten Heiligen Geist leiten lassen. Und so haben wir uns verabschiedet. Und ich war total aufgeregt, ihn nächste Woche wiederzusehen, um zu erfahren, was jetzt passiert ist. Und ich saß dann schon in diesem Besprechungszimmer und er wurde hineingeführt, die Handschellen ab und dann saß er da und er hatte schon dieses Strahlen auf dem Gesicht und ich habe schon gedacht, boah, irgendwas Krasses ist jetzt passiert. Und dann sage ich, Michael, was ist passiert? Ja, ist genauso gewesen, wie du gesagt hast. Und ich sage, okay, erzähl mir doch mal nach und nach. Sagt er, ja, es ist so, ich war sehr beeindruckt von dem, was du mir erzählt hast. Ich bin in meine Zelle gegangen, habe mich dort hingesetzt, ich habe das nochmal nachgelesen im Epheserbrief und im Galaterbrief und habe das nochmal mir überlegt und Revue passieren lassen, was du gesagt hast. Sag ich, und was ist dann passiert? Ja, und dann habe ich gebetet. Und dann habe ich gesagt, mir, was hast du gebetet? Und dann sagt er, im schönsten Fränkisch, ich kann es jetzt nicht nachmachen, sagt er, das, was der Gottfried hat, will ich auch. Und dann sage ich, und was ist dann passiert? Und dann sagt er, ja, dann habe ich den Eindruck gehabt, meine Gefängniszelle wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hat auch dann angefangen, in einer neuen Sprache zu beten. Und da habe ich mir gedacht, wenn der Vater so gnädig ist und so kraftvoll ist, dass er selbst im Gefängnis in Nürnberg, in einer Gefängniszelle, zu einem Gefangenen kommen kann und dass der Heilige Geist ihn dort erfüllt, bloß weil er ihn bittet, dann kannst du das auch. Und wenn du das heute möchtest, kannst du am Ende des Gottesdienstes, wenn wir fertig sind, einfach irgendwo dich in dein Zimmer setzen, irgendeins, und beten und sagen, Vater, bitte gib mir den Heiligen Geist. Ich möchte durch den Heiligen Geist geleitet werden. Ich möchte nicht länger in den einen Graben und in den nächsten Graben fahren, sondern ich möchte den geraden Weg gehen. Leite mich auf dem geraden Weg. Genauso wie Lukas es uns aufgeschrieben hat. Jesus hat gesagt, bitte und es wird dir gegeben. Sucht und du wirst finden. Klopf an und dir wird aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der sucht, findet. Und jeder, der anklopft, dem wird geöffnet werden. Und so wird, und das bezieht er sich dann, Lukas 11, Vers 12, auf den Heiligen Geist. So wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also, wenn du das möchtest, da brauchst du gar niemanden, der dir dabei hilft. Du kannst natürlich auch mit Menschen aus deiner Kleingruppe sprechen, die können auch mit dir beten. Und vielleicht hat das, was ich jetzt gesagt habe, noch eine Menge Fragen aufgeworfen. Schreib einfach deine Fragen, versuchen sie zu beantworten. Was ich sagen wollte, ist, wir planen nicht, unser Leben zu zerstören. Wir planen, wenn wir heiraten, nicht, unsere Ehe zu zerstören. Wir planen nicht, unsere Gesundheit zu ruinieren. Wir planen nicht, unsere Finanzen zu schrotten und in Konkurs zu gehen. Das planen wir nicht. Wir planen auch, wenn wir mit dem Auto losfahren, wir planen nicht, dass wir das Auto in den Graben fahren und es zerstören. Und deshalb ist es wichtig, dass wir planvolle Schutzvorkehrungen treffen, dass wir Leitplanken in unserem Leben akzeptieren. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann ist es sicher gut, dass du dir überlegst, wo sind meine Grenzen? Dann bedeutet Leitplanken, weise zu leben. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann eröffnet dir Paulus noch eine neue Dimension. Dann sagt er, der Heilige Geist möchte in dein Leben hineinkommen und möchte dir diese Weisheit geben, denn der Heilige Geist selber ist die Weisheit. Das wird auch in der Bibel oft synonym gebraucht. Die Weisheit ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist die Weisheit. Frage Gott den Heiligen Geist. Und er wird dich lenken und er wird dich schützen und er wird dich bewahren und er wird sagen, bisschen zu weit nach rechts, fahr ein bisschen mehr nach links. Und dann wirst du es leicht finden, den Willen Gottes in deinem Leben zu erkennen. Und du wirst Schritte tun von dem weg, was dir schadet. Und du wirst definitiv in der gleichen Bewegung Schritte tun zu dem, der dich liebt. Vertraue dein Leben Jesus neu an. Vertraue dein Leben Jesus neu an. Und dann sagt Paulus, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wo sollst du anfangen? Was sagt der Heilige Geist in deinem Herzen, wo du anfangen sollst? Frage den Heiligen Geist. Frage ihn, wo soll ich anfangen? Was ist es, dem ich mich stellen muss? Wo schippe ich gerade auf der Kante und bin kurz davor abzustürzen? Wo sollte ich Entscheidungen jetzt treffen, die mich davon bewahren, dass ich da abstürze, dass ich dort in den Graben fahre? Wo flirte ich mit einer Katastrophe? Vielleicht magst du über die ein oder andere Sache nachdenken und ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören, welche konkreten Schritte du gegangen bist in der nächsten Woche. Und du kannst dich freuen darauf, diese Serie Leitplanken wird dir noch in vielfältiger Hinsicht eine echte Hilfe sein. Wollen wir gemeinsam beten und uns an unseren Vater, an unseren lieben Vater im Himmel wenden. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, und noch mehr freue ich mich darauf, dich nächsten Sonntag wiederzusehen. Bis dahin.